Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn Podcast? Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo, wir haben bereits Folge 18 und ich schrieb Rita eine Mail und sagte, wir müssen uns mal über Existenzialismus unterhalten, und dann hat Rita direkt Stopp gebrüllt.
Nein, da nicht.
Also sagt bei der Formulierung.
Ja. Ich glaube, du hattest eine Existenzfrage formuliert und dann gesagt, und dann müssen wir über Existenzialismus reden. Und dann bin ich nervös geworden, weil ich ja immer gut recherchieren will, und dachte, da muss ich das aber auseinanderhalten, was eine Existenzfrage ist und Existenzphilosophie. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, und der Existenzialismus ist eine besondere Schule innerhalb der Existenzfragen, bla bla bla. Und deswegen bin ich nervös geworden.
Ja, und ich natürlich bräsig, wie ich bin, keine Ahnung, nenne das einfach mal Existenzialismus. Es geht aber tatsächlich um so eine Existenzfrage. Ich habe nämlich einen anderen Podcast gehört. Ich habe fremd gepodcastet sozusagen. Und zwar das Radiolab. Und das Radiolab ist, glaube ich, von WNYC der Podcast, also ein öffentlich-rechtlicher Radiosender in den USA. Und die haben die Geschichte von der Voyager erzählt. Und da gibt es, glaube ich, so eine goldene Scheibe, die wurde mit der Voyager rausgeschickt. Ich glaube, die heißt Discovery. Mhm. Nicht, dass ich, wenn ich jetzt was durcheinander werfe, meldet euch. Aber die beiden Begriffe kamen definitiv in diesem Podcast vor. Und es wurde so beschrieben, wie sich diese Voyager quasi von der Erde entfernte, wie man so durch dieses Weltall fliegt und dann auf diese Erde guckt als leuchtenden blauen Fleck sozusagen, auf dem sich so alles vereint. Die ganze Menschheit als solche, also in der Gut und Böse sozusagen nicht mehr auszudifferenzieren sind, sondern in dem alles eine Einheit bildet und im Prinzip egal ist, ob der Mensch gut oder böse ist, denn je weiter man wegkommt, desto kleiner und unwichtiger wird natürlich alles. Und das ist immer so der Punkt, wo ich denke, das ist so total romantisch, weil es ist so, es schickt einen in eine solche Bedeutungslosigkeit, dass man sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss, was man jetzt gerade tut. Auf der anderen Seite ist ja auch egal, was ich mache. Mhm. Auch so eine Haltung, die mich zum Beispiel überhaupt nicht befriedigt und wo ich denke, naja, aber es macht ja einen Unterschied. So. Aber wo macht es einen Unterschied? Also im Kleinen natürlich, aber im Großen macht es am Ende keinen Unterschied mehr, denn auch wenn man sich das Gute wünscht, muss man ja irgendwie akzeptieren, dass Menschen gut und böse sind oder Gutes miteinander tun und Schlechtes und Negatives oder wie man das kategorisieren möchte. Und da dachte ich so, ja, macht das jetzt einen Unterschied? Müssen wir uns nicht mal darüber unterhalten, warum wir eigentlich danach streben, sozusagen Gutes zu tun, warum wir das nicht alle machen, sondern warum es Menschen gibt, die das irgendwie für nicht so wichtig halten?
Ja, okay. Sind schon existenzielle und auch existenzialistische Fragen.
Yeah!
Würde ich behaupten wollen, im Konjunktiv, ja.
Nee, ich habe sie ja vorher nicht geschrieben.
Ja, ja, ich muss jetzt zuhören und denken und sprechen und mal gucken, ob das so hinhaut. Aber ja, also was zum Existenzialismus zu sagen ist, ist, dass das im Wesentlichen eine Denkrichtung ist, die die Studierenden heutzutage nicht mehr kennen, wenn man die fragt.
Nee, ernsthaft?
Ja, das ist etwas erschreckend, wenn ich so sage, hier, schwarze Rollkragen, Pullover und so, und sagen, ja. Das ist nicht mehr unbedingt Common Sense. Das war eben in den 1970ern sehr en vogue. Eigentlich fing das in den 50ern an. Aber ja, also das ist etwas, was man nicht mehr als Allgemeingut kennt irgendwie. Deswegen lohnt es vielleicht, das nochmal kurz anzureißen.
Mich verwundert das
und gerade.
Und
das hängt
total
mit den Existenzfragen natürlich zusammen. Also die philosophische Schule, die sich so rund um Sartre und Simone de Beauvoir und Albert Camus und so.
Wann haben die so gelebt?
Nachgucken.
Okay.
Weiß ich nicht, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts dazu. Lebensdaten kenne ich nur von Nietzsche. 1844 bis 1900. Sterbetag 25. August.
Die also Sartre sehe ich hier gerade, ich habe gerade schnell parallel gegoogelt, 21. Juni 1905 bis 15. April 1980.
Ja.
Das ist noch gar nicht so lange
durch. Da war ich mit den 50ern bis 70ern ja doch ganz
super
gut unterwegs. Aber Lebens- und Sterbedaten sind wichtig für den Existenzialismus. Kannte ich jetzt nicht. Also es geht im Wesentlichen darum, sich auch philosophiegeschichtlich abzusetzen. Und zwar von der Frage, was das Wesen des Menschen ausmache. Das ist sozusagen eine Essenzfrage, also ne, Wesensbestimmung. Und wie der Name schon sagt, geht die Schule davon aus, Existenz vor Essenz. Also unsere Existenz ist eigentlich das, von dem her wir das Menschsein denken müssen. Und das hängt zusammen damit, dass wir in die Welt geworfen sind. Geworfenheit ist so ein ganz wichtiges Theorem. Und dass, wie in deiner Eingangsgeschichte, letztlich alles wurscht ist. Also unsere Existenzerfahrung kann uns in die totale Absurdität führen. Mhm. Nicht nur gedanklich, sondern tatsächlich im Leben. Und damit müssen wir umgehen. Und jetzt leitet der Existenzialismus daraus einen ganz spannenden Verantwortungsbegriff auch ab, der von der Einzelexistenz her denkt und sagt, dann muss ich eben auch darüber bestimmen, wie ich mein Leben führe. Und zwar nicht nur ich allein, sondern die anderen auch. Und das hat viele Vorläufer bei Schelling schon und Kierkegaard und Nietzsche, haben die auch alle gelesen und so. Also das ist gar nicht auf diese Zeit unbedingt beschränkt, aber war in der Zeit eben sehr, sehr groß.
Aber mich wundert das so, irgendwie hätte ich das viel früher erwartet. Also 50er bis 70er kam mir total spät vor, gerade als ich es gehört habe und dachte, dass diese Denkweise irgendwie viel älter sein müsste.
Naja, aber Europa war schon sehr erschüttert. Das ist, glaube ich, das eine. Und zum anderen kam auch so langsam auf das Bewusstsein dafür, dass wir uns jetzt wirklich konsequent alle als Menschheit rausschießen können aus dem Dasein. Mhm. Also mit dem Aufkommen der Atombombe ist auch nochmal ganz neu nachgedacht worden über Lebensüberdruss und so weiter und mit der Erfahrung der großen Weltkriege im Hintergrund, ich glaube, dass das schon zusammenhängt. Also müssen Historiker jetzt nochmal anders drüber sprechen, aber das ergibt für mich schon Sinn, da nochmal anders
über das Dasein. Aber es klingt schon so ein bisschen nach etwas, das wir ja heute auch so haben, ne? Und nach Fragen, die wir uns heute auch stellen können.
Ja, klar. Deswegen fand ich das so seltsam, dass die Schule eigentlich tot ist. Nein, ist sie natürlich nicht. Es gibt schon immer noch Menschen, die am Existenzialismus forschen, aber das ist längst nicht mehr diese Breitenwirkung, die er mal hatte. Und dabei sind die Fragen doch umso drängender geworden.
Also das tatsächlich steckt ja schon im Wort drin, existenziell. Ne? Wir müssen natürlich jetzt, vor allen Dingen, wo wir sehr viel mehr von der Welt mitbekommen, sehr viel mehr auch über unsere Verantwortung in dieser Welt sozusagen nachdenken, weil wir ja immer mehr begreifen, dass unser Handeln, unser Tun, unser Leben so viel Einfluss hat auf so viele andere Menschen auf der Welt. Also, dass wir eben nicht hier in Deutschland leben und der Rest ist dann auch egal, sondern da gibt es ja, es gibt ja verschiedene Seiten, die zum Beispiel dir sagen, für deine Existenz und für das, was du konsumierst, wie viele Sklaven eigentlich für dich arbeiten, weltweit, für die Produkte, die du konsumieren musst und oder konsumierst müssen, ist ja relativ. Und das setzt uns ja in einen wirklich sehr großen Zusammenhang und das sagt ja schon, dass das, was wir tun, finde ich keine gute Übersetzung für das Wort matters, für das Englische. Aber
einen Unterschied macht.
Ja, genau, dass es einen Unterschied macht und dass es auch einen Einfluss hat. Also ich glaube, dass dieses Unterschied machen, das ist mir so, ja, das ist so vage, aber das ist definitiv beeinflusst und zwar Menschen, die wir nicht mehr direkt sehen können, aber indirekt halt. Ne?
Aber das ist tatsächlich ja schon ein etwas neuerer Gedanke, dass ich das vom Wir her denke, mehr als vom Ich. Das ist nicht so, dass der Existenzialismus das leugnet, aber es gibt schon eine Konzentration auf die Subjektseite, die wir heute in der Moderne sogar ja nicht überwunden, aber erweitert haben auf die Wir-Perspektive, was ja eigentlich schön wäre im Verantwortungsgedanken, gar nicht mehr so sehr vom eigenen individuellen Leben her zu denken und von der eigenen Existenz, sondern von der Existenz aller. Wie gesagt, das hat auch der Existenzialismus schon getan. Aber das ist nochmal eine neue Schlagseite, die das Ganze genommen hat, glaube ich. Und diese Erfahrungen, diese konkreten Existenzerfahrungen, die der Existenzialismus sehr betont, sind zum Beispiel Dinge, die ungerichtet sind. Mhm. Also Stimmungen wie zum Beispiel Ekel, Überdruss, Langeweile, auch alles recht negativ assoziiert, also mit
aber
was sich irgendwie nicht gut
anfühlt. Was sehr nach heute klingt, ne? Überdruss und Langeweile zum Beispiel.
Ja, und die betonen aber, wie gesagt, diese ungerichteten Stimmungen, also keine Emotionen oder so, sondern das Ungerichtete daran. Und vielleicht sind die Fragen, die du jetzt auch aufgeworfen hast, ja doch eher gerichtete. Wie sollen wir das in der Welt, wie kann man es richtig machen, ne? Auch die Frage nach Gut und Böse, die sich ein bisschen davon lösen, dass das so ungerichtet sei. Also die Existenzfrage sozusagen von was anderem her kommend nochmal zu stellen. Das ist im Prinzip ein Revival vielleicht.
Ja, so die Existenzen zumindest gegenüberzustellen und auch in Verbindung miteinander zu setzen. Ne? Also nicht mehr nur seine eigene Existenz sozusagen im Blick zu haben, sondern auch eine Bewusstheit zu haben über die Existenz der anderen, wer auch immer die sein mögen. Und ich glaube, dass das schon auch was Neues ist, was gerade stattfindet und was auch die Digitalisierung und Globalisierung mit sich gebracht hat, diese Bewusstheit dafür. Und wir tun ja immer so, also als wäre das so normal. Ich glaube, dieses Erleben ist nicht normal für uns. Das haben wir in der Form so nie erleben können. Und das haben so die letzten 10 Jahre eigentlich sehr verdichtet gebracht. Früher musste man sich schon wirklich dafür interessieren und dann hast du Zeitungen oder Berichte aus dem Ausland, hast dich für Auslandspolitik interessiert und so weiter. Und heute, ob du willst oder nicht, es wird ja einfach sozusagen, es trifft dich schneller oder es kommt schneller auch zu dir, dadurch, dass es eben kurze Clips im Netz gibt, die einfach in deiner Timeline landen, weil sie irgendwer geteilt hat oder weil sich irgendwer von deinen Freunden dafür interessiert und du sozusagen plötzlich das mitbekommst.
Mhm. Ja, aber dadurch, dass es normaler wird, wird es vielleicht sogar weniger zur Existenzfrage. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mein Gefühl ist schon, dass viele in der Lebenswelt ganz gut zu Hause sind und eben nicht oft so ein Gefühl oder ja die Stimmung der Absurdität an sich aushalten. Natürlich begegnet einem das mal, dass man diese Vernetztheit oder dass ja, jeder meiner Handlungen irgendwie einen noch so kleinen Effekt hat, der sich bis ins Größte auflösen kann, dass mir das begegnet. Aber dass das tatsächlich als absurd erfahren wird und dann die Frage anhängig ist, ja, mache ich denn überhaupt einen Unterschied? Wenn ja, welchen hat das einen Sinn? Das erfahre ich nicht mehr so oft als Teil der Lebenspraxis, sondern Lebenspraxis ist ja möglichst schnell, möglichst viel auch erledigen. Es ist wahnsinnig viel, was auf einen einstürmt, gerade dadurch, dass wir so vernetzt sind und dass so viel zuhanden ist. Und das deckt Existenzfragen vielleicht auch ein Stück weit zu hin und wieder.
Aber erlebst du das zum Beispiel in deiner Lehre? Also hast du jetzt irgendwie in den letzten Jahren da eine Entwicklung erlebt, dass das weniger hinterfragt wird oder dass die Frage weniger gestellt wird? Oder ist es so, dass, weil du ja sowieso Philosophie unterrichtest, dass das bei dir eher gängiger ist?
Es gibt eine größere Abwehr den Fragen gegenüber hin und wieder.
Ja. Wie sieht die aus? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das ist ja so gemein, das ist ja auch sehr klein, das sind meine Erfahrungen und natürlich stelle ich Fragen auf meine Weise, aber was ich schon feststelle, ist, dass gerade die jungen Menschen sehr beunruhigt sind, wenn sie mit solchen Fragen konfrontiert werden, weil sie sich offensichtlich in weiten Teilen noch nicht von selbst damit beschäftigt haben. Und das ist was, was mir sehr fremd ist, weil ich das seit frühester Kindheit kenne, dass ich, ja, es klingt so romantisch, ist aber gar nicht romantisch, auf den Balkon geholt wurde vom Vater, wenn der Sternenhimmel besonders toll war. Und dann hat er mit mir über Proportionen geredet und darüber, wie klein alles ist. Und ja, da gerät man ins Staunen und ins Wanken und ein Stück weit auch in sowas wie Angst, also so eine ungerichtete Furcht vielleicht. Und ja, meine Erfahrung ist, wenn wir über sowas sprechen, hat das in vielen schon was angerührt, aber die haben sich bis dahin nicht damit beschäftigt und finden das auch dezidiert unangenehm. Natürlich, weil ich da bin.
Naja, finden Sie es unangenehm, weil es Ihnen peinlich ist, dass Sie sich bis jetzt nicht damit beschäftigt haben? Weil Ihnen dieser Gedanke
weil
so
fremd
ist?
Weil das lästig ist und weil viele ja so klug sind und in sich spüren, dass das einen Effekt haben wird, wenn ich mich damit befasse. Dass ich dann ganz viele Fragen neu aufwerfen muss, dass ich mich tatsächlich fragen muss, wie will ich leben? Dass ich mich mit der Sinnfrage beschäftigen muss und das eben nicht konstruktivistisch für mich allein so aufwerfen, also der detaillierte Konstruktivismus behauptet das nicht, ne? Aber in diesem sehr naiven Verständnis von Konstruktivismus sind viele befangen, die sagen, boah, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist nicht Konstruktivismus, aber viele leben so und sind dann sehr beunruhigt, wenn Fragen aufkommen, an denen sich das bricht, wo es nicht mehr gut funktioniert. Weil Funktionieren ein ganz wichtiges Theorem für viele Menschen ist. Es muss gut funktionieren. Das Studium muss gut funktionieren und schnell und reibungslos. Es ist eine Katastrophe, wenn ich eine 3 mache. Ich muss immer Einsen schreiben und so weiter. Und das entspricht meiner Erfahrung der letzten Jahre schon, dass die Existenzfragen, wo sie aufkommen, tendenziell abgewehrt werden. Erstmal.
Weil sie Brüche verursachen?
Ja, weil die Brüche da sind und Brüche dann auffallen. Glaube ich. Also Eugen Fink spricht von Grundrissen des Menschlichen und sagt, da geht so ein Grundriss zwischen mir und der Welt. Also ich habe ein Sinnbedürfnis, die Welt hat aber von sich her vielleicht gar keinen Sinn anzubieten, auch wenn ich so tue, als ob. Und dann kann ich diesen Riss zukleistern mit allem Möglichen, entweder so tun, als sei es kein Problem oder Sinnzuweisungen die ganze Zeit machen, sie nie befragen und so weiter. Ich kann aber auch in Situationen kommen, wo ich in den Abgrund starre, gedanklich oder auch im Empfinden tatsächlich und dann ändert sich was.
Ich überlege,
und das ist schwer.
Ja, ich überlege halt gerade, ob dieses Funktionieren, dieses Funktionieren dir sozusagen suggeriert, es gäbe eine Sicherheit, es gäbe etwas, das du unter Kontrolle hast, also du hast Kontrolle, du hast eine Sicherheit, wenn ich funktioniere und dieses Leben so tak, 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 also geht und ich alles super mache, dann habe ich auch später oder ich erarbeite mir damit ein Anrecht, dauerhaft glücklich zu sein. Das wird sich aber ja nach meiner Erfahrung zwangsläufig früher oder später brechen. Also es wird irgendwann in deinem Leben natürlich diesen Punkt geben, wo du Erfahrungen machst, von denen du merkst, dass du nichts mehr unter Kontrolle hast, dass du nicht mehr sicher bist, dass du ins Wanken gerätst. Und ich auf der einen Seite bin ich so, ich finde es ja, ich finde es schön, dass junge Menschen heute diese Erfahrungen nicht so früh machen müssen. So, also ich meine, es ist ja schön, wenn man in Sicherheit aufwächst und Zufriedenheit und Glück und eine Vorstellung davon, wie das alles sein kann. Auf der anderen Seite, finde ich, kaschiert es aber eine unglaubliche existenzielle Angst. Mhm. Also eine unglaubliche Versagensangst, die damit sozusagen total unterdrückt wird, dadurch, dass man eben funktioniert. Weil solange alles funktioniert, kann ich ja nicht versagen. So, und das mich erschreckt das gerade ein bisschen. Ich überlege allerdings, ob ich da in dem Alter nicht ähnlich war, im Sinne von, wenn ich viel leiste und immer fleißig bin und so, dann wird es schon irgendwie gehen.
Ja, ich will auch überhaupt nicht irgendwie eine Generation angreifen oder so. Es gibt ja auch so ganz viele, die ganz anders sind. Und ich habe nur ganz wenige Einblicke. Aber die Tendenz, die ich beobachte, über die kann ich sprechen, über sonst nichts. Also es wird ganz anderes auch geben. Und ja, wie du sagst, dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist ja eine ähnliche Figur wie mit der Sinnlosigkeit. Wenn ich sage, an sich habe ich ein Sicherheitsbedürfnis, so wie ich ein Sinnbedürfnis habe. Und die Welt ist aber nicht sicher. Und Existenz ist bedroht. Immer.
Also, mit jedem Atemzug im Prinzip.
Ja, und wir sterben, um Himmels Willen, das ist so.
Ja.
ja, das, jetzt muss man das gar nicht so negativ sehen. Ich finde es ja auch schön, dass Hannah Arendt zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass es ganz hübsch wäre, nein, nicht hübsch, aber Sinn auch ergibt, mal von der Natalität statt von der Mortalität her zu denken. Also von der Geburtlichkeit und dem Neuanfang mehr als vom Sterben her, wobei das auch nur dieselbe Medaille anders betrachtet
ist. Auf jeden Fall.
Aber Existenz ist, wie gesagt, bedroht. Und da, wo uns das bewusst wird, spiegeln wir das auf uns zurück. Also das schafft man ja kaum, das von sich fernzuhalten und zu sagen, ja, ihr sterbt alle, aber ich bin noch jung, mich betrifft das nicht.
Doch, also irgendwie ja. Schon. Also das ist so, tatsächlich habe ich weit weniger über Sterblichkeit nachgedacht, als ich Anfang 20 bin, als ich das jetzt tue. Und das letzte Mal, dass ich mir sehr, sehr bewusst darüber geworden bin, dass ich eben sterbe, war zur Europameisterschaft letztes Jahr in Paris. Und ich bin ja da hingefahren und habe, und es gibt tatsächlich Leute, die das richtig morbide fanden, ich habe eine Liste geschrieben. Ich habe eine Liste geschrieben, was passieren soll in dem Fall, dass ich sterbe.
Testament quasi.
Ja, ein Testament, aber auch so, was passiert, also wo findet man meine Passworte, wo habe ich überhaupt Profile, die man sich angucken muss, wo erreicht man Freunde, wie ist das Passwort von meinem Rechner, so Sachen, also weil man ja an Sachen dran muss, wie habe ich meine Abrechnungen sortiert, wo kann man sehen, welche Verbindlichkeiten ich habe und. Also sehr viele organisatorische Sachen aufgeschrieben für den Fall, dass ich entweder im Koma lande oder keine Ahnung. Ich habe natürlich auch daran gedacht, wie es dann, ob man vielleicht einem Terroranschlag zum Opfer fällt. Auf der anderen Seite wurde mir darüber zum Beispiel sehr schnell bewusst, dass es eigentlich egal ist, wie ich dann ablebe. Fakt ist am Ende, ich bin nicht mehr da. Wenn ich nicht mehr da bin, habe ich keine Probleme mehr. Dann ist mein Leben sozusagen, mein Dasein beendet. Mhm. Aber alle, die zurückbleiben, die haben dann natürlich Aufwand und müssen Dinge tun und Dinge erledigen und organisieren und so. Und für die habe ich sozusagen dann niedergeschrieben, was das bedeutet. Und auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, boah, jetzt hast du echt so mit deinem Leben abgeschlossen und du zumindest so getan, als hättest du mit deinem Leben abgeschlossen. Mhm. Aber ich will ja jetzt nicht gehen, ne? Mhm. Also ich habe wirklich gar kein Interesse daran, irgendwie mein Leben zu beenden. Aber das war schon so eine Zäsur. Und mir ist halt darüber so bewusst geworden, nur wer atmet, nur wer lebt, kann halt sterben. Das ist das Risiko, was ich jede Sekunde meines Lebens eingehe. Ja. Immer. Also egal wie. Und dann hat mich dieser Gedanke erstaunlicherweise total beruhigt. Das klingt bescheuert, ne?
Nö, voll nicht. Nö, warum bescheuert? Überhaupt nicht. Ich habe eben auch an Epikur gedacht, der sich mit dem Todesgedanken ja schon in der Antike auseinandergesetzt hat und das im Prinzip aufgelöst hat mit, ja, wenn der Tod da ist, bin ich nicht mehr da. Und wenn ich da bin, ist der Tod nicht da. Ja. Also kein Problem. Jetzt mal sagen, der Prozess des Sterbens ist ein Problem für sich, nämlich
genau.
Der Übergang von einem Moment in den anderen
richtig.
Ist halt, ne, das Problem. Und der Existenzialismus beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit der Frage des Selbstmordes. Also wenn alles tatsächlich sinnlos ist und letztlich im Großen keinen Unterschied macht, ist es dann nicht konsequent, das Leben auch zu beenden? Oder kann man da überhaupt moralisch etwas drüber aussagen? Die Moralfrage ist ja eine, die sich dann nachrangig stellt nach der Existenzfrage. Und klar, kann man sich damit befassen, was passiert, wenn mir der Tod von außen zukommt sozusagen oder mir auch natürlich widerfährt. Und dann ist es eine Spezialfrage, soll ich mich da nicht selbst sozusagen aus dem Leben nehmen? Und auch der Existenzialismus kommt letztlich zu dem Schluss, dass es mit der Verantwortungsfrage zusammenhängt. Mhm. Und dass es eine Form ist, mich selbst zu belügen, wenn ich mich diesen Fragen nicht stelle. Also dieser Sinnlosigkeitserfahrung, meinetwegen auch der Erfahrung des Ekels, des Überdrusses, der Schwierigkeit. Bei Camus gibt es den schönen Satz, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Oh.
Der immer diesen Stein hochrollt und dann rollt er wieder runter und so. Und man denkt ja von sich, was eine Strafe, ja. So, wenn unsere Existenz so ist, dass wir immer ankämpfen und letztlich scheitern, ist doch furchtbar.
Ja.
Und der Gedanke, nee, das ist ein glücklicher Mensch, weil der Erfüllung darin findet, immer neu zu scheitern und es immer neu zu versuchen, der ist ungewohnt, aber
also für
bedenkenswert.
Mich wäre er, ja, wobei ich, ob ich ihn als glücklich bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber er ist zumindest beschäftigt.
Ja, genau. Und es funktioniert nicht.
Naja, aber das ist ja. Schon, also es ist ja schon was, jetzt auch was der Existenzialismus
ja,
tätig
ja,
sein,
klar.
Tätigkeit haben oder eine Aufgabe erfüllen und
auf
sei sie noch
Fall.
So sinnlos, aber eine Aufgabe erfüllen zu können und zu dürfen, ist ja auch Teil unserer Existenz. Und ich glaube, sie wird dann natürlich mit Sinn erfüllt, wenn sie zum Beispiel Anerkennung erfährt.
Genau, also oder Akzeptanz. Und selbst
oder
wenn
das.
Ich sie akzeptiere, als absurd akzeptiere, das ist ja auch eine Figur, an die man mal denken kann. Ich kann ja sagen, ja, ist alles absurd. Und ich bin geworfen in die Existenz, hat mich keiner gefragt, ob ich hier sein will und wann ich abtrete, auch nicht. Aber gerade das ergibt für mich Sinn. Dann ist das eben so und ich gehe damit um. Und damit umgehen bedeutet eigentlich Existenz. Wahrzunehmen. Also diese Form der Akzeptanz zu finden, bedeutet dann ja eben weiterzumachen.
Ich finde das gerade sehr schön. Existenz wahrnehmen, finde
ja,
ich, hat was sehr Schönes.
Das ist aber auch eine der Grundbedingungen, finde ich, an die man mitdenken muss, dass ich ja erstmal die Freiheit haben muss, Freiheit ist ganz wichtig für den Existenzialismus, die Freiheit haben muss, um mich selbst als existierend wahrzunehmen, wenn ich von Anfang an einfach nur funktionieren muss und nur meine notwenden muss als arbeitender Mensch und Kinderarbeit und so weiter, dann ist wenig Freiheit dafür da, diese Fragen für mich zu beantworten, wobei ich das niemandem absprechen würde. Ich glaube,
Kinder
dass die uns alle betreffen.
Kinder stellen sich die Frage ja aber auch erstmal
ja, ja.
Gar nicht, ne?
Ja, manche nicht. Also, wer weiß.
Jetzt so ganz kleine Kinder, ne? Sie sind ja erstmal ins Leben geworfen
ja.
Und sozusagen nehmen ja erstmal diese Existenz als gegeben an, indem sie atmen, sich entwickeln, essen, trinken und sozusagen auch, wenn sie krank sind, wieder kämpfen, gesund zu werden. Werden, laufen, entdecken, das ist ja erstmal was richtig Schönes. Das ist ja erstmal so ein sehr positiver Angang und Umgang mit Existenz.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, das setzt sich weiter fort ins Erwachsenenleben und ich erlebe sowas wie die Befreiung hin zu meinen eigenen Möglichkeiten, dadurch, dass ich das Notwendige und diese Risse, die es eben gibt, akzeptiere, dann muss ich aber schon fragen, was sind denn die Bedingungen dieser Möglichkeiten von Freiheit? Und die haben manche mehr und manche weniger. Und nach meinem Verständnis dürfte man daraus sogar ableiten, ja, wo viel Freiheit, da viel Verantwortung, ja, wo wir unser Leben
Fall.
Sehr privilegiert gestalten.
Ja.
Da sollten wir das eben auch von diesen Fragen inspiriert tun und sie nicht wegschieben und nicht sagen, ja, das mache ich wann anders. Wenn ich mal Ruhestand habe, dann lese ich irgendwie die richtigen Bücher und befasse mich damit. Das ist eine Form, sich selbst zu täuschen, denke ich.
Da hat mich das erste Mal in diesem Podcast jemand anders auf seine Existenz hingewiesen, indem er einfach angerufen hat, obwohl das Handy leise war. Böses Telefon.
Ach ja, der Anruf ist auch so ein wichtiger Begriff, die Anrufung. Ich frage mich immer, wer da anruft bei einer Anrufung. Ja.
Anrufen finde ich irgendwie noch viel schöner. Das hat irgendwie was
sehr Göttliches. Ich hatte eine Anrufung. Nora hatte eine Anrufung.
Sehr schön. Das finde ich ganz gut. Da fühle ich mich gleich wieder viel besser, muss mich gar nicht so schämen.
Ach, über Scham hatten wir es doch schon. Das haben wir doch schon erledigt.
Das haben wir schon erledigt. Ach, genau. Mensch. Ja.
Ja, nee, aber dieses Selbstbestimmungsding, dass wir einerseits so leben, als könnten wir uns selbst bestimmen und es dann als Funktionierende gerne tun, also viel erledigen, viel machen. Wie sagt man immer, jeder ist seines Glückes Schmied.
Ja,
Wer ist heutzutage noch Schmied, fragt man.
was soll das?
Goldschmied. Und das stimmt ja auch gar nicht. Es gibt so viele Existenzbedingungen, die ich nicht gewählt habe. Und dann kommen noch Zufälle dazu und Unwägbarkeiten, die von außen.
Aber Untätigkeit macht das in der Regel nicht besser.
Ja.
So, also wenn man sich nur in diese sozusagen Schicksalsschläge gibt, wird es ja selten besser. Das heißt, du musst ja schon eine tätige Gegenmaßnahme sozusagen ergreifen. Du hast aber keine Garantie dafür, dass die dann erfolgreich ist.
Ja, oder ist auch die Frage, was so. Erfolg ist. Ne? Also,
Für dich persönlich, indem du aus einer schlechten Situation wieder eine gute machst. Oder eine für dich akzeptable, lebenswerte, wie auch immer. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie freudestrahlend durch die Gegend laufen, aber wenn du aus einer Unwägbarkeit sozusagen wieder eine lebenswerte Situation herstellen kannst, geht das ja selten, ohne dass du selber aktiv wirst. Also in der Passivität das auszusitzen, macht ja in der Regel selten Dinge besser, es sei denn, es kommt der nächste Zufall und überschüttet dich dann mit einem Haufen günstiger Fügungen.
Ja, so richtig untätig kann man ja gar nicht sein. Also natürlich ist das Handeln eine Frage, die sich stellt, ne? Was soll ich jetzt tun? Das ist ja so eine Grundfrage der Philosophie.
Eine Grundfrage der Existenz. Was machen wir denn
manchmal
jetzt?
Ist ja auch Warten und Aushalten ist auch ein Tun.
Ja, klar. Also so, wir reden jetzt auch wirklich von Menschen, die wirklich im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten sind. Ne?
Ja.
Also es gibt ja dann, wir hatten ja letztens auch von Depressionen und so, also wenn du körperlich oder geistige Einschränkungen hast oder auch nicht gesund bist, also eine Depression wird ja durchaus als Krankheit anerkannt, ist es dann halt auch schon ein bisschen schwieriger, da irgendwie bewusst tätig zu sein.
Ja, ich frage mich halt manchmal, ob das
in einem
so
Normbezug tätig zu sein, oder?
Ja, Norm, genau. Ob man so sagen kann, das ist normal, nicht depressiv zu sein, das ist irgendwie auch scheiße, das sozusagen, Entschuldigung. Aber das ist doch, wenn ich das ernst nehme und weiß, wie wenig Effekt mein Leben hat, wie soll ich denn dann nicht depressiv sein? In einem Sinne von tiefer existenzieller Langeweile, Überdruss und Ekel. Das ist etwas, das ich empfinden darf. Ich darf das im Übrigen auch positiv wenden. Ich muss das gar nicht als schlimm erleben. Mhm. Also ich kann ja sagen, wow, das ist eine Erfahrung,
wow, ist
die ich hier mache, die ich nur als Mensch machen kann. Wirklich dieser tiefen Langeweile ausgesetzt zu sein. Oder auch eine Erfahrung, die ich in eher fröhlichen, großartigen Stimmungen haben kann, dass mir dann auch bewusst wird, oh Gott, das ist nur momenthaft und ich habe keinen
Zugriff
drauf.
Wie schön, dass es gerade langweilig ist.
Nee, Ergriffenheit zum Beispiel oder sowas, wo man gar keinen Zugriff mehr aufs eigene Erleben hat und eben nicht handelnder in dieser Situation ist, sondern gewissermaßen unterworfen. Auch das könnte ich ja sagen, wow, wie beunruhigend, kommt was auf mich zu und ich habe da gar keinen Pack an mehr, um damit umzugehen und zu handeln. Ist ja dasselbe wie gelähmt zu sein vor existenzieller Langeweile. Und ich betrachte das mit Skepsis, dass das so pathologisiert wird. Natürlich, wenn man drunter leidet, ist es schlimm. Das ist so. Aber so zu tun, als sei es normal, das nicht zu empfinden, das finde ich irgendwie auch frech.
Ja, stimmt. Also jetzt würdest du so, ich habe da auch so meine Schwierigkeiten mit, dass da irgendwie diesen Normbegriff sozusagen oder einen Normstandard zu erleben oder festzusetzen.
Ich wünsche allen Menschen Glück und glücklich sein, wie immer es aussehen mag. Es muss ja kein ständig grinsend durch die Gegend rennen sein, wie du eben schon sagtest.
Aber ehrlich gesagt, ich habe mich da mal eine ganze Zeit lang mit beschäftigt, als ich diese Phase hatte mit Anfang 20, wo es in meinem Leben wirklich nicht rund gelaufen ist. Wirklich ganz viele Dinge, für die ich überhaupt nichts kann, passiert sind, die wirklich ganz krasse Einschränkungen und Einschnitte in meinem Leben bedeutet haben, mit denen ich wirklich klarkommen musste. Wo Fehler passiert sind, wo Sachen passiert sind, die wirklich richtig, richtig scheiße sind, an denen ich auch heute noch arbeiten muss. Ich behaupte aber immer, wenn das alles nicht passiert wäre, hätte ich mich als Mensch nicht zu dem entwickelt, zu diesem Menschen entwickelt, der ich heute bin, hätte mir viele Fragen nicht gestellt, hätte viele Lösungen nicht gefunden. Und man wünscht halt, man wünscht grundsätzlich ja ein glückliches, glattes, freudiges Leben. Und ich bin dann aber immer so, dass ich denke, naja, aber das, was uns wirklich groß macht, das, was uns wirklich herausfordert und woran wir wachsen können, das sind ja eigentlich die Dinge, die eben nicht glatt laufen. Ja, das sind ja die Fehler.
Schon.
Man wünscht es halt niemandem,
ja, aber es ist,
dass man weiß, an Fehlern das, wächst.
Ja, das macht es aber auch wieder heile, ne? Zu sagen, ja, da sind Fehler passiert, das war aber sinnvoll, weil ich zu dem Mensch geworden bin. Aber manches ist vielleicht sinnlos. Das hat gar keinen Effekt. Und das,
auf jeden
du kannst
Fall
nicht sagen, dadurch bin ich diejenige geworden, die ich geworden bin. Sicher, natürlich, hat sich so entwickelt.
Ich bin aber auch in den kaputten Momenten diejenige geworden, die ich geworden bin. Aber das ist jetzt nicht nur reines Freudestrahlen, sondern aber trotz allem macht es ja einen Menschen in seiner Tiefe aus.
Aber es ist doch witzig, dass wir wieder versuchen, das in größeren Sinn einzubetten. Also nicht akzeptieren, das war vielleicht sinnloses Leid, sondern zu sagen, nein, das war aber letztlich gut. Das ist ein Bedürfnis von uns. Ist ja völlig menschlich, dass man die Lebensgeschichte dann doch rund macht, auf die eine oder andere Weise, wenn man das Leiden mit einbezieht, das man vielleicht persönlich erlebt hat, oder auch das Leiden, das man an anderen beobachtet. Das fällt so schwer, das wirklich als sinnlos zu akzeptieren und zu sagen, das ist reiner Zufall. Manche trifft's und manche nicht. Mir geht's sehr gut, andere sind gesundheitlich wirklich schlecht dran. Und vielleicht hat das keinen größeren Sinn. Das ist ein ganz schwer auszuhaltender Gedanke, zumal wir dazu neigen, letztlich irgendwas ganz und heile machen zu wollen.
Es würde, also mich persönlich, ich empfinde solche Sachen, ja, und ich persönlich würde mich da einfach sehr, sehr passiv drin fühlen, und mir liegt die passive Rolle des Beobachters halt einfach nicht. Also ich kann das natürlich nicht für jemand anderen wenden, sozusagen. Ne? Also ich habe nur die Chance, erfahrenes Leid für mich zu wenden. Ich kann nicht für jemand anderen die Welt heile machen. Und das, allein das finde ich, ist schon schwer auszuhalten. Das heißt, wenn du jemandem begegnest, der wirklich krank ist und bei dem du weißt, du kannst es nicht gut machen, ja, das wird nicht gut werden, weil er zum Beispiel nicht heilbar krank ist. So, für diese Person kann ich das natürlich nicht wenden.
Kannst du für dich auch nicht. Narrativ, ja. Du kannst deine Lebensgeschichte so erzählen, als ob. Du kannst es auch gerne irgendwie ästhetisch versuchen oder moralisch oder sonst wie. Aber wenn wir das ernst nehmen, was der Existenzialismus meint, nee. Leben ist fragmentarisch. Du machst da keine Ganzheiten draus.
Und dann sitzen wir da und zucken mit den Schultern.
Eben nicht. Daraus leite ich, also klar, kann man, und sagen, ja, dann ist egal, dann sind wir beim Suizidproblem. Wofür dann das Leben aufrechterhalten? Es ergibt keinen Sinn, das aufrechtzuerhalten. So, jenseits von moralischen Fragen, ergäbe das keinen Sinn, von den anderen mal ganz zu schweigen, denen das vielleicht Leid verursacht, wenn ich mich aus dem Leben schieße. Aber gut, Fußnote. Aber ich kann daraus natürlich auch ableiten, dann versuche ich das mal zu akzeptieren, dass meine Existenz fragmentarisch und bedroht ist, und versuche damit zu leben und daraus das Leben zu verstehen als fragmentarisch. Und ich glaube, dass darin große Kraft liegen kann, wenn man sich nicht dran abmüht, Ganzheiten herzustellen, weil man sie nicht herstellen kann, sondern sie zum Beispiel im Modus des als ob mal zu versuchen, also Entwürfe zu machen. Mhm. Entwurf ist auch eine Möglichkeit.
Reingeworfen mit Entwürfen.
Ja, auf die Geworfenheit sozusagen mit Entwurf zu reagieren, das als Antwort zu sehen.
In dem Sinne, ein Entwurf ist sozusagen
die
Rückkehr wieder.
Ja, wie eine Enttäuschung.
Jetzt habe ich schon wieder so ein Gehirndings. Ja, das ist total geil, weil sich Worte manchmal, wenn wir reden, ist es halt so, dass sich Worte manchmal in ihrer Bedeutung verändern, die man eigentlich die ganze Zeit anders benutzt hat. Man denkt sich so, boah, wie
das ist ein PhänomenologInnen-Trick. Die machen das immer. Die machen das mit Bindestrichen meistens. Zum Beispiel auch die Frage der Notwendigkeit. Da habe ich auch so lange drüber nachgedacht, weil wir sind da in einer Notlage, irgendwie schon. Es ist so sinnlos und es ist notwendig zu leben. Das ist mein
Weil
Leben
es die Not wendet.
Die Not, ja. Das ist bei Eugen Fink auch so gedacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal, also nicht normal, aber logisch, dass wir die Worte, die wir benutzen, dann auch nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Was sagen wir damit eigentlich?
Aber die Not wendet ja auch an sich. Also
die wendet auch mich wieder.
Genau, richtig. Das meine ich halt auch gerade. Ne? Also die Not wendet an sich, die Not wendet eine Situation, die vorher war. Also wenn du in Not geraten bist, sozusagen ist die Not sozusagen die Wende der Situation, die vorher existiert hat. Ja,
so. Ja, und der Entwurf eben auch. Also du musst ja Standort beziehen in der Welt, hin und wieder mal. Das ist dann eben nur momenthaft so.
Genau, so, aber dass du nicht mehr geworfen bist.
Genau, also meine Geworfenheit als Geworfenheit erstmal hinzunehmen, als das, was sie ist. Und dann immer wieder mal neu Standpunkt zu beziehen. Das kann so eine Sisyphus-Arbeit sein, denke ich. Also so empfinde ich das häufig auch.
Naja, im Angesicht einer im großen Zusammenhang wirklichen Sinnlosigkeit des Lebens, ja, so oder so.
Ja.
Also
aber nicht drauf zu verzichten, diesen Standpunkt zu beziehen, sondern weiterhin zu versuchen, irgendwie eine Antwort zu finden oder einen Entwurf zu machen davon, wie es meiner Meinung nach richtig gehen könnte oder so. Das kann man natürlich lächerlich finden.
Und wenn man diese Antwort versucht tatsächlich über diese Scheibe, dann wären wir schon fast wieder am Anfang, diese Antwort im Weltall zu finden. Ja. Das finde ich ja auch schon wieder ein sehr crazy Gedanken. Was auf dieser Scheibe alles drauf ist, zum Beispiel, ist so, man hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie möchte man den Menschen in seiner Existenz.
Diese goldene Scheibe?
Genau.
Was, da sind Daten drauf oder was?
Da sind Daten drauf, da ist Kommunikation drauf. Sozusagen. Also man hat versucht, den Menschen darzustellen mit verschiedenen Sachen. Unter anderem hat man in weit über 50 Sprachen zum Beispiel Guten Tag gesagt von Kindern. man hat Beethoven und Bach da drauf gespielt, wo ich auch.
Und Scooter.
Und Scooter, ich weiß es nicht. Aber das finde ich so lustig, dass man irgendwie, man sucht natürlich Stellvertreter für, um die Menschheit zu beschreiben. Und natürlich ist das, was Beethoven und Bach geschaffen haben, monumental und auch bedeutsam für uns. Aber es beschreibt natürlich bei weitem nicht die Menschheit und Menschwerdung als solches, sondern einen Punkt in der Entwicklung des Menschen. Deswegen fand ich das so witzig. Aber es gibt etwas, das wirklich extrem romantisch ist auf dieser Scheibe. Und diese Geschichte habe ich gefunden oder auch gehört dann in diesem Radiolab-Podcast. Und zwar eine der Wissenschaftlerinnen, die daran mitgearbeitet hat an dieser Scheibe, haben sie in einen Computertomographen geschickt, während sie meditiert hat. Und die hat zusammen mit einem Kollegen an dieser Scheibe gearbeitet. Und die haben irgendwie nichts miteinander, also ich hoffe, ich rekapituliere das richtig. Das war auf Englisch, ich bin Auto gefahren, ich habe nicht 1000% zugehört. Ich habe es auch nur mal kurz überflogen beim Nachlesen. Auf jeden Fall haben die, ohne dass sie vorher was miteinander gehabt hätten, in einem Telefonat beschlossen, dass sie heiraten möchten. Was an sich schon sehr niedlich ist. Für erwachsene Menschen.
Aufgrund der Näheempfindung.
Aufgrund der Näheempfindung, genau. Mhm. Aufgrund der geistigen Näheempfindung. Und sie haben beschlossen, dass sie das tun werden. Und diese Verliebtheit, die sie empfunden hat, hat sie in einer Meditation sozusagen nochmal durch ihren Körper laufen lassen. Und in dieser Verliebtheit, in dieser tiefen Verbundenheit zu dem Menschen, haben sie die also in einen Computertomographen gesteckt und ihre Hirnströme aufgezeichnet und ihren Herzschlag und so. Das heißt, dieser Widerhall des Verliebtseins in ihrem Körper wurde auf diese Scheibe gebannt und ins Weltall geschickt. Das ist natürlich auch unglaublich kitschig. Es ist so eine Nerd-Romantik so ein bisschen. Aber ich finde, das ist natürlich auch, das ist so ein Thema, das ja auch in vielen Filmen zum Beispiel stattfindet. Ich weiß nicht, ob du das fünfte Element kennst?
Ja.
Genau. Aber da ist es ja am Ende.
Big Badaboom.
Richtig. Corbin Dallas. und Multipass.
Es ist witzig, dass du darauf kommst.
Und da ist es am Ende, ist es ja auch die Liebe sozusagen, die Existenz des Menschen als lebenswert bezeichnet. Und das finde ich halt dann auch immer, also wenn wir über Selbstmord, über Sinnlosigkeit und sprechen, dass so viele Menschen immer noch die Liebe als das ansehen, was sozusagen die Existenz des Menschen rechtfertigt und lebenswert macht.
Ja, das ist eine Extremform der Verbundenheit. Es gibt ja auch sowas wie eine Weltliebe, das Kosmische, sich verbunden zu fühlen und eben diese Grundrisse, von denen wir es hatten, die ja auch durch mich gehen. Mein Verhältnis zu mir selbst, mein Verhältnis zu Mitmenschen, mein Verhältnis zur Welt ist von diesem Riss geprägt. Aber eine tiefe Zuwendung kann ich ja trotzdem erfahren. Und die ist eben besonders, wenn sie nicht den den Riss heilt, sondern ihn kennt und mit ihm umgeht, finde ich. Also auch in Liebesverhältnissen, die sind ja nicht toll, wenn man ineinander aufgeht. Also wenn man so eine Person wird, sondern wenn man da ein Gegenüber hat und eine eigene Stimme und es sowas wie ein gemeinsames Dialoggeschehen gibt. Und das ist sicher auch eine Form von Heilung und Ganzheit in der Erfahrung, aber eben keine, die diesen Riss zwischen ich und du, ja, wenn man das überhaupt als Riss bezeichnen will, ich und du ist auch ein spannendes Buch von Buber übrigens. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ist toll, das jetzt zu nennen. Wenn man das ernst nimmt, dann kommt man zu anderen Verhältnissen und im Ich-Welt-Verhältnis auch, wenn die Welt eine eigene Stimme behalten darf und ich sie mir nicht untertan mache oder Natur mir untertan mache und es nur sehe als den Acker, auf dem ich Kartoffeln anpflanzen kann, sondern wenn das eine eigene Stimme hat und mit mir spricht, dann ist das eben was Menschen ja sehr, sehr glücklich und heile machen kann im Empfinden. Vielleicht ist sowas Ähnliches damit gemeint. Und das ist natürlich witzig zu versuchen, das irgendwie in der Datenlage auf CD zu brennen.
Kann ich total.
Aber es ergibt ja Sinn, wenn man sagt, na, Existenz geht der Essenz voraus, das Wesen des Menschen können wir ohnehin nicht bannen. Oder haben vielleicht auch die Frage danach in gewisser Weise aufgegeben. Also diese anthropologischen Fragen sind gewissermaßen obsolet. Wir wissen schon relativ gut, dass es schwer ist, zu allgültigen Antworten zu kommen, was das Wesen des Menschen angeht. Also gucken wir uns doch vielleicht Phänomene an, die uns verbinden oder die wir als gemeinsame Fragen haben.
Und das ist spannend. Und das ist ja auch so eine Strömung tatsächlich, die man ja gerade feststellt, alleine durch diese Yogi-Bewegung zum Beispiel. Ne? Yoga, Buddhismus und so, das ist ja eine Bewegung, die gerade auch in einer teilweise etwas bedenklichen Form, finde ich, weil sie natürlich marketingmäßig total ausgeschlachtet wird, aber die ja schon viele Menschen sozusagen als Antwort auf ihre Existenz erüben oder durchüben, weil sie zum Beispiel auch in unserer Lebenswelt Liebe zu anderen Menschen nicht mehr finden, erstmal diese Selbstliebe zu praktizieren, sozusagen, und mit sich umzugehen und mit seinen Fehlern umzugehen und eben nicht Sinn suchen, sondern Umgang und Akzeptanz. Und das ist ja das, was Yoga eigentlich will. Yoga will ja nicht Sport sein, sondern will dich ja sozusagen mit dir selber konfrontieren und daran arbeiten, nicht im Sinne einer Optimierung, sondern im Sinne eigentlich einer Flexibilität, die nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig stattfindet, und einer Offenheit und eines warmherzigen Gefühls sozusagen. Das soll ich ja zu einem warmherzigen, empathischen Menschen machen, durch diese Übung mit deinem Körper und auch dieses an die Grenzen stoßen und zu merken, dass nicht jeder Körper gleich ist und dass eben nicht alle das Gleiche, dass es auch nicht bei jedem gleich aussieht. Wenn du einen guten Lehrer hast in der Richtung, dann erübt er das auch mit dir. Und das, finde ich, ist ja auch so eine, das versucht ja eine Antwort auch zu geben auf das Leid, auf die Sinnlosigkeit, die wir erfahren durch Kriege, durch Umweltverschmutzung, durch Zerstörung, durch Dinge, die dann passieren. So empfinde ich das, und das ist natürlich total naiv, wenn Menschen nicht sozusagen den Menschen lieben, sondern Geld.
Ja,
das ist überhaupt einen ganz einfachen Punkt zu bringen, aber oder Materielles statt
ist schon konsequent. Also bei Sartre heißt es, eines der Hauptwerke heißt, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Also letztlich geht es um die Frage des Menschen und nicht sie wesensmäßig zu beantworten, sondern sie als Frage ernst zu nehmen und sie nicht analytisch zu trennen, das halte ich auch für schwierig. Diese analytische Unterscheidung zwischen den Verhältnissen zu mir selbst oder zum anderen oder zur Welt, ich glaube, dass die immer in Verbundenheit zu denken sind. Natürlich kann ich, wie sagt Buber, bei mir anfangen, aber nicht bei mir aufhören. Ich kann auch beim anderen anfangen und bei mir nicht aufhören, sozusagen. Und die Welt ist letztlich nicht nur ein Tertium, sondern der Lebensraum, in dem das stattfindet. Das ist ja Existenzialismusbedingung pur, dass wir in Beziehungen sind zu Dingen. Das ist ja auch nicht, ja, hatten wir, glaube ich, schon mal, nicht Summe von Gegenständen, sondern meine Verhältnismäßigkeiten, in denen ich stehe und alle anderen auch. Und dass man das nicht trennen kann, das kann einen einerseits ganz nervös machen, finde ich. Das ist immer alles direkt so groß, während meine eigene Existenz ja so wahnsinnig klein ist. Ja. Und dass das so unproportional ist, das kann einen staunen machen oder eben auch erschrecken. Aber den Umgang damit zu finden, diesen übenden Umgang, ist Yoga sicher eine Form von übenden Umgang. Und da gibt es eben auch andere Umgangsformen. Und ganz konservativ gedacht ist das der Bildungsgedanke, dass ich zu diesen Verhältnissen ein Verhältnis gewinne und irgendwie handelnd eintrete, ne, sei es noch so passiv, und diese Verhältnisse gestalte. Und das erklärt vielleicht, dass es die Studierenden so nervös macht, sich mit diesen großen Fragen zu beschäftigen.
Jetzt, genau, ich hätte mich gerade gefragt, wie bekommen wir das hin, dass diese Nervosität nicht da ist, diese Fragen zu stellen? Wie schaffen wir es? Weil ich finde diese Fragen total wichtig, weil sie uns eben eine Antwort geben, letztendlich auch, also in so einer Zeit wie jetzt gerade, ich meine, wir haben eine Wahl, die bevorsteht, das sind auch Lebensfragen, die wir damit beantworten, mit den Menschen, die sozusagen unsere Politik gestalten, die unsere Gesellschaft gestalten, beantworten wir auch Lebensfragen.
Ja, aber auch das ist etwas, was für viele gar nicht spürbar ist. Viele spüren das als das andere. Das ist mir gegenüber und es hat mit mir letztlich nicht so viel zu tun. Da gibt es wenig Verbundenheitsempfinden.
Genau.
Dass das, ne? Und das müsste man, glaube ich, erst über in dem Fall dann politische Bildung klar machen, dass es Verhältnisse sind, in denen wir stehen und die mit uns ganz genuin zu tun haben. Dann ist da auch eine Form von Interesse. Das ist ja auch so ein Wort, ne? Dazwischen sein, ja. Interesse. Ja. Und ohne das geht es eigentlich gar nicht. Wenn ich mich da als abgeschnitten empfinde, wie soll ich das letztlich abstrakt dann als interessant für mich empfinden, wenn das mir äußerlich bleibt.
Wir empfinden
es
ja häufig als Bestrafung.
Ja, oder das, genau. Ne? Das ist extrem.
Also es ist ja oft das Negative,
das ist immer, wenn,
das wir
wenn
erfahren.
Das andere so weit weg ist, wo auch wenn man sagt, keine Ahnung, der Staat regelt das ja, wer ist denn das? Der ist aber nicht erfahrbar als etwas, das ich bin auch. Also
richtig,
als was, was existiert mit mir. Und das erfahrbar zu machen, ist ein Bildungsanliegen, das sich irgendwie noch keine Partei auf die Plakate geschrieben hat. Ist wahrscheinlich schwer als Slogan zu fassen.
Ja, also ich glaube, es ist schwer, aber ich glaube, es ist auch nicht nur, ich glaube, es ist nicht nur Parteiaufgabe.
Nein,
ich glaube,
natürlich.
Es ist einfach gesellschaftliche Aufgabe, da das wieder erfahrbar zu machen und dem auch Zeit einzuräumen.
Ja.
Denn das, was du erlebst, habe ich im Kleinen aber natürlich auch erlebt, wenn ich in Kontakt war mit Menschen, die eben im stierfähigen Alter sind. Klingt super, ne? Muss ich nicht sagen, junge Leute. Aber dass das Fragenstellen so nicht mehr existiert, dass es eine Nervosität alleine dann gibt, wenn ich eine Frage stelle, auf die es keine Antwort gibt, die man jetzt ankreuzen könnte, auf die es keine sichtbar richtige oder falsche Antwort gibt, sondern die erstmal, und allein das ist ja schon ein Aushalten müssen, eine Frage, die so offen gestellt ist, dass du dir erstmal Gedanken selber darüber, also eine Position beziehen musst zu richtig und falsch, indem du eine Haltung entwickelst.
Ja, nun muss man ja, also man muss um Gottes Willen nicht studieren dafür. Also
nein,
eigentlich
überhaupt
würde es
nicht.
Ja, ne, so eine offene Sensibilität für Lebensfragen kann doch jeder und jede mitbringen und haben.
Nee, es muss halt irgendwie ein Bewusstsein dafür her, dass das Leben kein Multiple-Choice-Test ist, in dem man irgendwie richtig und falsch ankreuzen kann.
Ja, aber
kann.
Wie willst du das Menschen begreiflich machen, wenn du sie von der Wiege bis zur Bahre mit Multiple-Choice-Test traktierst?
Ja, aber
ne?
genau das ist es halt.
Ja, ja.
Also deswegen ist mir ja zum Beispiel, ich habe mir das nicht ausgesucht, meine Eltern waren das, die mich auf ein humanistisches Gymnasium geschickt haben, die dafür gesorgt haben, dass ich mit Altgriechisch und Philosophie aufwachse, statt mit Französisch und was es da sonst noch alles gibt. So, das war gut für mich, weil ich natürlich auch, ne, jetzt rückwirkend sind, aber
im Prinzip
hat es mir entsprochen, ne, also meinem Interesse sozusagen entsprochen, aber das ist so, ich merke, dass ich dadurch Dinge gelernt habe, Fragen stellen gelernt habe und eine Denkweise mir angeeignet habe, die ich heute total häufig vermisse.
Ja, ist eine der Fragen, ne, wie das dem Menschen entspricht. Die andere Frage, die mir viel zu kurz kommt, ist, inwiefern es der Sache entspricht. Es gibt Sachen, die sind prima in Multiple Choice Tests abzugreifen oder die kann man als Kompetenzen erlernen. Das ist auch völlig in Ordnung, das so zu tun. Und es gibt Sachen, die entziehen sich dem total. Ich kann aus Existenzialismus keine Kompetenz machen. Ich kann nicht sowas wie eine Sinnlosigkeits-Sinnentwurfskompetenz. Das geht zumindest nicht ineinander auf.
Du kannst aber eine Frage- und Haltungskompetenz entwickeln.
Ja, ich würde das dann nicht Kompetenz nennen. Kompetenz ist Funktionieren in einem umgebenden Rahmen. Funktionieren in.
Echt?
Und wenn ich, ja, schon. Ich finde schon. Also wenn man es streng nimmt.
Ich möchte das nicht streng nehmen.
Ja, man kann, ich muss bei dem Begriff einfach Das hat eigene Hintergründe. Also wenn man die Bildungspolitik der letzten 2 Jahrzehnte verfolgt, kann man von Kompetenz nicht mehr unproblematisch sprechen.
So. Okay, davon bin ich befreit.
Während man von der Sache her natürlich funktionieren in Kontexten ist Jod. Das tut Menschen auch gut, das ist nicht das Ding. Aber es ist eben nicht das Einzige. Und es mag auch der Sache einerseits oft entsprechen, zu funktionieren und sie glatt zu machen. Es mag Menschen auch entsprechen, häufig diese Erfahrung zu machen, dass was einfach funktioniert und dass es Kausalketten gibt, die ich anstoßen kann und dann treten Effekte ein, ist alles super. Aber das ist nicht alles. Und wenn uns der Existenzialismus darauf hinweisen kann, beziehungsweise unsere Existenzerfahrungen und Existenzfragen, finde ich, dass viel gewonnen ist, weil man das eine ja auch nicht aufgeben muss für das andere. Man kann das alles, man kann sehr gut Lesen und Schreiben lernen als Kompetenz und dabei aber noch Fragen haben, die in Lesen und Schreiben können halt nicht aufgehen.
So. Ja, oder die man danach mit Lesen und Schreiben beantworten kann, indem man.
Oder auch nicht beantworten kann. Niemals.
Ja, oder zumindest eine Haltung. Ich bin so, also es gibt ja eh im Prinzip keine absoluten Antworten. Diese Existenzfrage beantwortet man sich auch, glaube ich, in jedem Lebensabschnitt mit jeder Erfahrung, die man macht, immer wieder neu und immer wieder anders. Deswegen kann man sie sich, finde ich, auch immer wieder stellen und zu neuen und interessanten Lösungen kommen oder Antworten kommen.
Oder man kann sie mit anderen aushandeln.
Und andere bekommen andere Antworten darauf. Ja. Ne? Also das ist schon, ich finde, so, das ist so ein Leitmotiv, ist eigentlich ja eher die Frage und das dann daraus entwickeln, eine Antwort oder eine Haltung für sich selber mit Berücksichtigung auf die eigene Persönlichkeit sozusagen oder auch mit Berücksichtigung eben auf die Verbundenheit, die wir mit anderen haben.
Ja, das ist Fink würde sagen, das ist koexistenzielle Praxis. Wir sind alle Existenzen und Freiheiten, die im Umgang miteinander erst rausfinden, wer sie sein wollen und wie sie das einrichten wollen. Und das muss man üben, das geht nicht von jetzt auf gleich und dazu gehört Streit, Streitkultur und so weiter und aber auch, dass man Koexistenz zunächst mal ernst nimmt, dass es eben nicht so ist, der andere ist von meinen Gnaden her auch da.
Ich könnte dich mit einem einzigen Gedanken, aber ich tue es nicht.
Mit einem Blick, sondern sich wirklich als eingelassen in Koexistenzen zu begreifen, also auch das kann einen kurz unruhig machen oder sehr beruhigen, das kann auch was Schönes haben, behaupte ich. Ja.
Wow, das war eine spannende Reise wieder, fand ich.
Ich denke über die goldene Scheibe nach und was da drauf.
Ja, ich verlinke das auf jeden Fall. Ich habe diese beiden Links gefunden und diese beiden Geschichten und bin völlig fasziniert davon, weil ich sie, auf der einen Seite empfinde ich sie als totale Hybris.
Warum ist die Gold?
Weiß ich auch nicht. Vielleicht damit man sie besser sieht, weil sie das Licht reflektiert. Vielleicht hat es einen ganz simplen Grund, dass man sie golden gemacht hat.
Ja, aber
hat.
Wer weiß, wie die Bedingungen im Weltall so sind. Vielleicht sieht man da ultraviolett oder gar nichts.
Oder gar nicht, weil es einfach dunkel ist und gar kein Licht reflektiert wird. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende Geschichte. Also an und für sich mit Blick auf die Welt und mit Blick auf das, was wir glauben, was wir kommunizieren wollen und so. Also das ist ich war wirklich völlig fasziniert und möchte mich damit auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen, das auf jeden Fall. So, und damit ihr euch noch ein bisschen intensiver mit was beschäftigen könnt, gibt es nicht nur Links, sondern von Rita noch ein paar Literaturtipps.
Ja, die Klassiker vielleicht für die existenzialistischen FeministInnen. Da muss man Simone de Beauvoir lesen, Das andere Geschlecht. Das ist vom Existenzialismus berührt, aber da geht es um die Geschlechterfrage. Das ist vielleicht manchen zu speziell. Das eher Allgemeine wäre von Sartre das Zitierte. Der Existenzialismus ist ein Humanismus. Und von Camus, Der Mythos des Sisyphos. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung heißt es sogar Der Mythos von Sisyphos. Das muss ich nochmal nachgucken und schicke dann die Links. Von Otto Friedrich Bollnow gibt es ein Band Lebensphilosophie und Existenzphilosophie. Und es gibt einen großartigen Aufsatz von Eugen Fink, der heißt Der Mensch als Fragment. Und daraus kann man auch viel beziehen.
Das finde ich großartig. Nächste Woche haben wir, bestimmt gar nicht, in 14 Tagen. Wir machen ja 14 täglich. Ich könnte wöchentlich mit dir sprechen, tatsächlich.
Wir
können auch täglich miteinander sprechen. In 14 Tagen beschäftigen wir uns dann mit einer Frage, die uns Christoph geschickt hat. @KielIsCalling heißt er auf Twitter. Und wenn ihr uns Rückmeldung geben möchtet oder uns auch Fragen schicken möchtet, die wir für euch besprechen sollen und können, dann schickt uns das doch entweder auf Twitter unter @wdd_podcast oder ihr schickt uns eine Mail an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite und postet das da. Das ist auch wasdenkstdudenn.de. Es ist relativ einfach. Ihr findet uns eigentlich fast überall, außer auf Snapchat und Instagram, weil das ist irgendwie, ich glaube, das brauchen wir nicht. Noch nicht, Rita.
Gut.
Wenn du ein Smartphone hast, dann machen wir auch Snapchat und Instagram.
Also nie. Cool.
Cool. Ja, und ansonsten hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe Gehirnbritzel und finde es super. Freue mich. Und bis bald.
Bis bald.